Kulturmenü. Der Podcast mit Angelika Ortner.
Ich spreche mit meinen Gästen über bekannte Musikstücke aus allen Stil- und Zeitepochen. Wir hören passende Musikbeispiele und versuchen in unseren Gesprächen einen neuen Zugang zur Musik zu ermöglichen. Die heutige Sendung möchte ich mit zwei Worten beginnen, die ich normalerweise nicht verwende, denn normalerweise mache ich die Podcast-Aufzeichnung in meinem eigenen Wohnzimmer oder in einem Künstlerzimmer, in einem Theater oder in einem Konzerthaus und da bin ich mit meinen Gästen allein. Aber heute bin ich in den Räumlichkeiten der Galerie Rauminhalt und ich habe ein wunderbares, wunderschönes Publikum vor mir sitzen und die zwei Worte sind schlicht und ergreifend herzlich willkommen. Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Kultursommer Wieden statt. Und Wieden ist der vierte Bezirk in Wien. Und hier haben sehr viele Komponisten gelebt und gewirkt. Und ich habe vier herausgenommen, die wir auch in einem Zusammenhang stellen, nämlich Antonín Dvořák und Johannes Brahms und Emmerich Kallmann und Johann Strauss Sohn. Und mir war wichtig, heute einen Gast einzuladen, der zum einen musikalisch auf jeden Fall etwas zu sagen hat in der Stadt und auch in Österreich, den man kennt, der gut reden kann, der sehr sympathisch ist, sehr eloquent und der vor allem Geschichten erzählen kann, die man nicht so auf die Schnelle irgendwo nachlesen kann. Und der beste Gast, den ich heute haben kann, ist Alfred Eschweh. Ja, ich werde oft gefragt, warum ich denn mit meinen Gästen so per Du bin und ich kenne einfach wirklich viele, aber ich glaube, du kennst mich am allerlängsten von allen, nämlich seit meinen allerfrühesten Kindheitstagen. Ich hoffe, du hast mich auch als Kind gut in Erinnerung.
Das habe ich auf jeden Fall. Als Klavierschülerin meiner Schwester habe ich dich schon oft gehört und dann deine Karriere noch natürlich weiter verfolgt, aber das war der erste Eindruck, den ich von dir habe und du hast dich kaum verändert.
Ach. Kaum in den letzten 40, 45 Jahren. Sehr charmant, fangen wir heute schon an. Ja, wir waren sogar, ist mir eingefallen, gemeinsam in Prag und haben damals schon Fachgespräche geführt. Also mehr du als ich damals, aber ich habe dir zugehört.
Okay, ich kann mich da nicht mehr so ganz genau erinnern, aber wir haben eine Reise von der Musikschule Breuhausgasse nach Prag gemacht und da war ich als Begleitperson dabei.
Genau. Ja, also genug mit dem Geplänkel. Wir sind ja nicht zum Vergnügen da.
So ist es.
Wir fangen direkt mit dem Inhalt jetzt an. Und zwar, Johannes Brahms wohnte seit dem 1. Jänner 1872 in einem Haus am Karlsplatz, an der Stelle, wo heute die TU steht. Ebenfalls starb er dort am 3. April 1897. Antonín Dvořák wohnte, wenn er in Wien war, im Hotel Goldenes Lamm, Wiener Hauptstraße 7. Heute ist das das Institut für Stochastik der Technischen Universität. Also Sie sehen, ich muss das ablesen. Stochastik ist ein Teilgebiet der Mathematik, das sich mit Zufallsprozessen und deren Analyse beschäftigt. Das besprechen wir dann in einem anderen Podcast, würde ich sagen. Also wir wollen heute über die 21 ungarischen Tänze von Brahms und die 16 slawischen Tänze von Dvořák sprechen. Und ich muss gestehen, wenn ich jetzt irgendeinen von denen höre, von diesen Tänzen, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ist das jetzt Brahms oder ist das Dvořák? Passiert dir das auch? Oder?
Nein, das passiert mir deswegen nicht, weil ich mit meiner Schwester alle 21 Tänze von Brahms gespielt habe.
Vierhändig.
Und nicht alle 16 von Dvořák, die habe ich eigentlich nur dirigiert mit Orchester und dadurch kann ich sie doch sehr gut auseinanderhalten.
Ja, aber da hast du viel voraus anderen Leuten gegenüber, oder? Weil ich meine, man muss ja kein Quiz draus machen. Aber die Stilistik ist ja doch ähnlich.
Die Stilistik ist ähnlich und trotzdem gibt es sehr viele Unterschiede, vor allem in der Entstehungsgeschichte dieser beiden Werke. Brahms hat ja gar nicht so sehr komponiert, er hat eigentlich mehr arrangiert, weil er ja die Themen von seinem Freund Eduard Remeny genommen hat oder bekommen hat, als er ganz jung war. Und in der Ausgabe steht auch deutlich drinnen, von Johannes Brahms gesetzt, ungarische Tänze gesetzt. Das heißt, er hat also Melodien genommen, die bereits vorhanden waren. Es gibt nur drei Stücke von Brahms, wo er der eigene Erfinder des Themas war. Und während bei Dvořák ist es ganz anders. Dvořák wurde aufgefordert, slawische Tänze zu komponieren von seinem Verleger Simrock und hat dann Tänze aus seiner tschechischen Heimat genommen, teilweise auch aus ukrainischen Tänze, teilweise aus slowakischen Tänze und hat die aber alle selbst komponiert. Aber er hat ist diesem Schema der Tänze damals sehr gefolgt. Und was ihnen gleich ist, diesen beiden Tänzen, ist, dass sie alle zuerst für vier Hände komponiert worden sind, Klaviermusik. Das kann man aber auch relativ leicht erklären, denn ich würde sagen, das 19. Jahrhundert war das Jahrhundert der Hausmusik. Man darf ja nicht vergessen, wir eigentlich den ganzen Tag von Musik berieselt werden, unangenehmerweise meistens, können uns gar nicht vorstellen, wie eine Zeit gewesen ist, wo es keine Musik gegeben hat. Außer man ging in ein Konzert, sehr selten, oder in die Oper, auch sehr selten, oder man hat selbst gespielt. Und daher waren für die Verleger natürlich Ausgaben für vier Hände oder zwei Hände für Klavier, waren sehr reizvoll, weil das viele Leute gekauft haben, die Interesse an der Hausmusik gehabt haben. Orchesterwerke, Orchesterpartituren, das haben nur die wenigen Dirigenten gebraucht, die auch aufführen konnten. Aber die Klaviermusik wurde tatsächlich vom bürgerlichen Hausmusiker gekauft und deswegen waren die Verleger auch interessiert, dass diese Musik zuerst mal auf vier Händen entsteht und dann gab es natürlich auch Ausgaben für Orchester, wobei auch wieder ein Unterschied ist zwischen Brahms und Dvorak. Brahms hat ja von seinen 21 nur drei selbst instrumentiert, Nummer 1, 3 und 10 und alle anderen wurden von anderen Komponisten instrumentiert, von sehr unterschiedlichen, unter anderem auch von Antonín Dvořák. Ganz interessanterweise, die letzten fünf hat also Antonín Dvořák instrumentiert. Während bei Dvořák ist es so, dass er alle selbst instrumentiert hat und auch komponiert hat.
Ja, die anderen, die du da nennst, ich habe mir die herausgeschrieben, die anderen, die eben orchestriert haben, das waren Andreas Hallén, Paul Juon, Martin Schmeling, Hans Gahl und Albert Parlow. Ich habe noch keinen einzigen dieser Namen gehört oder gelesen. Kennt man die als Arrangeure oder also jetzt in der Dirigierarbeit haben die andere Sachen auch gemacht?
Die haben natürlich, das waren alles, ich habe da ein bisschen nachgelesen, Andreas Hallén war ein Schwede, der komponiert hat, arrangiert hat und auch Universitätsprofessor war. Albert Parlow war älter als Brahms sogar und der hat die meisten eigentlich geschrieben. Der hat vor allem die interessantesten 5 und 6, die also am beliebtesten eigentlich sind und sehr oft in Filmmusiken auch verwendet wurden, hat er instrumentiert und dann 11 bis 16, also den zweiten Band. Bei den 5 und 6 ist sehr interessant, dass er die Tonarten vom Klavier verändert hat. Beide sind also der erste in 5 ist in Fis-Moll komponiert, der zweite ist in Des-Dur komponiert. Und das lässt sich aber am Klavier ganz gut spielen, aber fürs Orchester ist das nicht so einfach damals gewesen. Und daher hat das alles um einen Halbton hinauf transponiert. Jetzt spielt man den 5er in G-Moll und den 6er in D-Dur. Und dann hat er aber noch von 11 bis 16 instrumentiert. Sehr interessant finde ich, die im 20. Jahrhundert entstanden sind. Hans Gahl, zum Beispiel 1890 geboren, erst 1987 gestorben, der ist ganz alt geworden. Der hat dann die Nummer 8 und 9 instrumentiert. Auch Robert Schollum, der mir als Student auch ein Begriff gewesen ist, hat 4, 8 und 9 instrumentiert. Und ich würde die mir gerne mal anhören, weil ich wissen möchte, ob da doch schon ein bisschen der Einfluss des 20. Jahrhunderts mitgespielt hat, während die anderen Instrumentationen eigentlich der Romantik im 19. Jahrhundert durchaus angeglichen waren.
Also wenn wir jetzt in die Entstehungszeit zurückgehen, dann können wir wahrscheinlich davon ausgehen, dass zuerst die vierhändige Version bekannter war als die Orchesterversion.
Also zumindest bei den Leuten, die Klavier spielen konnten.
Genau, natürlich. Aber heute ist das wahrscheinlich umgekehrt, oder?
Heute ist es eigentlich umgekehrt. Es gibt wenige vierhändige Duos, die regelmäßig zusammenspielen. Ab und zu mal spannen sich zwei internationale Pianisten auch zusammen. Ich kann mich noch erinnern, dass zum Beispiel Jörg Demus mit Badura Skoda vierhändige Abende gegeben haben. Die haben dann also Schubert gespielt oder auch Mozart gespielt, aber das ist doch eher selten und man hört diese Tänze nicht alle, meistens Nur ganz wenige. Also von Brahms kenne ich eigentlich nur 1, 5 und 6, die also häufig gespielt werden. Alle anderen sind ein bisschen verschwunden. Bei Dvorak schaut es ein bisschen besser aus. Da werden mehr gespielt und vor allem in Konzerten wie zum Beispiel Schönbrunn, wenn da im Sommernachtskonzert oder in der Waldbühne in Berlin, dann bieten sich diese slawischen Tänze, aber auch die ungarischen Tänze immer an, weil sie wahnsinnig publikumswirksam sind.
Ja, es ist auch da ein dankbares Zugabenstück immer wieder.
Selbstverständlich.
Sehr effektvoll. Ja, eine vierhändige Version habe ich dann für Dvorak vorbereitet. Aber zuerst habe ich mir gedacht, dass wir die erste Musikeinspielung, den ersten Tanz nehmen in G-Moll. Und zwar mit Clemens Krauss und dem London Symphony Orchester aus dem Jahr 1952. Das ist jetzt eine etwas ältere Aufnahme, aber ich habe die auch gewählt, weil Clemens Krauss im 4. Bezirk gewohnt hat. Und was ich besonders nett finde, der hat nämlich in meiner Nachbarwohnung gewohnt und war der Taufpate meines Nachbarn. Und daher weiß ich zum Beispiel, dass die Familie den Clemens Krauss immer Menzi genannt hat. Also das ist sicherlich eine Info, die man nirgendwo nachlesen kann. Erfährt man nur im Podcast Kulturmenü. Also Clemens Krauss war für seine Interpretationen von Werken von Richard Strauss sehr bekannt, die waren noch befreundet. Er war von 1929 bis 1934 Musikdirektor der Wiener Staatsoper, hat danach die Salzburger Festspiele auch geleitet und er war der Dirigent des ersten Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker, 1939 war das. Und wenn ich mich nicht verzählt habe, hat er, glaube ich, insgesamt 13 Mal das Neujahrskonzert dirigiert. Stimmt das?
Das kann sein.
Hast du nicht nachgezählt?
Ich habe nicht nachgezählt. Ich habe nur nachgeschaut, dass er am 1939 war das Neujahrskonzert am 31. Dezember. Also, ja.
Und nicht erst, am 1. Jänner.
Ja, und genau. Erst ab 1941 war es am 1. Jänner. Und da hat er, ging bis 45, dann hat er 2 Jahre Pause gemacht. Da hat Josef Krebs dirigiert. Und dann hat er bis zu seinem Tode bis 54 hat er dirigiert. Also auf 13, glaube ich, kommt er nicht.
Da habe ich mich vielleicht doch verzählt. Aber wie wichtig ist er denn in der musikalischen Wiener Geschichte?
Also Clemens Krauss ist sicherlich mehr mit Richard Strauss in Verbindung zu bringen. Er hat 4 seiner Opern uraufgeführt und war in seiner Zeit ein sehr bekannter und guter Dirigent. Er hatte, ich will über seine politische Zeit hier nichts sagen, er war eine schillernde Persönlichkeit im Dritten Reich, aber er war nicht Mitglied der NSDAP, weiß man heute. Und er hat sich aber durch das Neujahrskonzert hat er sich natürlich sehr Verdienst gemacht, auch um die Musik von Johann Strauss. Ich selbst habe 3 CD-Sammlungen von ihm mit Werken der Strauss-Dynastie, die scheinbar alle aus dieser Zeit stammen. Und es ist interessant, wie sich auch die Interpretation der Johann Strauss-Musik im Laufe der Zeit geändert hat.
Dann hören wir jetzt auf mein Zeichen. Die erste Musikeinspielung mit Clemens Krauss, bitte. Ja, sehr fein musiziert, es eiert ein bisschen aufgrund des Alters der Aufnahme, würde ich sagen. Aber musikalisch macht man es heute auch so, oder?
Musikalisch spielt man es weitgehend auch so, ja. Und natürlich, die Aufnahmetechnik hat damals noch nicht so funktioniert, wie das heute möglich ist. Aber die Interpretation, mir gefällt es.
Ja, mir auch. Deshalb habe ich es auch ausgewählt. Ja, also die Entstehung der Tänze war zwischen 1858 und 1869. Und das war auch die Zeit von einem wichtigen Geigenvirtuosen, nämlich Joseph Joachim. Der hat Brahms kennengelernt über Robert und Clara Schumann. Und der hat Brahms auch bei seinem Violinkonzert beraten und auch später Max Bruch. Das heißt, wir können eigentlich sagen, dass die Interpreten damals auch ausschlaggebend waren für einen Erfolg des Stücks?
Selbstverständlich. Man darf aber nicht vergessen, dass ja die meisten Komponisten auch Interpreten waren. Johannes Brahms war ein fantastischer Pianist und hat seine Karriere als Pianist eigentlich gestartet und ist erst dann zu dem großen Brahms geworden im Laufe der Jahre. Es ist kaum jemand, der sagt, ich bin Komponist und führe meine eigenen Werke nicht auf. Das war damals eigentlich ganz, ganz üblich. Ich muss da ein bisschen korrigieren. Also nach meinen Recherchen hat dieser Eduard Remenier, dieser Geiger, der zusammen mit Joachim in Wien studiert hatte, hat schon den Kontakt zu Johannes Brahms hergestellt. Dieser Eduard Remenier war also eine schillernde Persönlichkeit. Der wurde in 1848 während der Ungarischen Revolution wurde aus dem Kaiserreich verbannt, ging dann nach Amerika, ging dann zurück 1852 nach Hamburg, wo er den ganz jungen Brahms kennengelernt hat. Und die beiden haben auch Tourneen gemacht im Niedersachsen und in Schleswig-Holstein gemeinsam. Da war ein ja, wie soll ich den beschreiben? Der war ein bisschen so ein Zigeunergeiger, ja. Er war nicht der allererste Solist, aber er hat einfach eine Anhängerschaft gehabt. Es gibt ein Zitat von ihm, das ich hier doch erwähnen möchte. Er hat zum Beispiel gesagt, heute spiele ich Kreutzersonate, bis mir die Haare fliegen, hat er gesagt. Ja, also der war wohl einer, der sich als Vorbild Paganini genommen hat, so ungefähr. Und er hat auch in späterer Zeit mit dem Brahms Konflikte gehabt, weil als dann die ungarischen Tänze von Brahms so populär geworden sind und man sehr viel Geld damit verdienen konnte, hat dann er gesagt, das ist ja alles nicht von Brahms, das ist doch von mir. Er hätte ihm diese Ideen gegeben. Sicherlich hat er viele Melodien, aber es ist nachgewiesen, dass diese Melodien schon existiert haben, bevor der Herr Remenier das erwähnt hat. Und es gibt auch einen Brief an die Clara Schumann, wo Brahms schreibt, ja, der liebe Eduard ist eigentlich ein großer Lügner und er hat mich da ein bisschen hinters Licht geführt. Aber Remenier war auch bekannt mit dem Joachim und daher stammt auch die Bekanntschaft zu Johannes Brahms.
Aber die Bearbeitung jetzt ist von Joachim oder vom Remenier? Nein, für Geige und Klavier die Bearbeitung.
Die Geige, das ist von Joachim. Ja. Ja, die hat er gemacht, weil diese Werke einfach so populär waren und man auch gerade in der Kammermusik viel mehr verkaufen konnte, wenn man das auch so sagen kann. Und Joachim hat natürlich auch beim Violinkonzert für Brahms Tipps gegeben, weil Brahms kam vom Klavier, war nicht unbedingt der Spezialist für Violine und hat daher auch gerne diese Tipps angenommen, was möglich ist auf der Violine, was man sich als Normalsterblicher oft gar nicht vorstellen kann.
Ja, ich habe eine sehr schöne Aufnahme gefunden. Und zwar hören wir jetzt den Tanz Nummer 7 in A-Dur mit Isaac Perlman und Wladimir Ashkenazy.
Thank you.
finde, das ist so stimmungsvolle Musik. Ich habe mir gerade gedacht, das nächste Mal machen wir das so, dass wir für jede Musikeinspielung auch noch die dazugehörigen Musiker dazu einladen. Dann müssen wir das nicht immer nur so kurz anspielen, sondern haben gleich den Live-Moment. Kommen wir zu den slawischen Tänzen von Antonín Dvořák. Anführungszeichen geöffnet. Antonín Dvořák in Prag, 33 Jahre alt, Musiklehrer, gänzlich mittellos. Mit diesen Worten stellte Eduard Hanslick den Komponisten für das Wiener Künstlerstipendium vor, dessen Vorsitzender Hanslick selbst war. Dvořák erhielt dann dieses Stipendium. Und du hast vorhin schon gesagt, wie sich die kennengelernt haben. Der Brahms war damals auch in diesem Gremium und hatte dann den Kontakt zu dem Berliner Musikverleger Fritz Simrock, den hast du schon vorhin erwähnt. Und der hat eben dann vorgeschlagen, die slawischen Tänze zu schreiben. Das heißt, wir haben vorher gehört, die Interpreten waren wichtig und in Wahrheit waren die Verleger auch sehr wichtig.
Natürlich waren die Verleger wichtig, weil im Endeffekt waren sie die Arbeitgeber der Komponisten. Denn nur über den Verleger hat der Komponist dann auch Geld bekommen für seine Kompositionen. Das ist ja auch, in der jetzigen Zeit ist es auch so ähnlich kompliziert geworden, weil man über die Streaming-Dienste ja die Popmusiker auch sagen, ja, wie sollen wir das abrechnen? Wie sollen wir unsere Tantiemen dafür bekommen? Und die Musiker haben also ihre Kompositionen an die Verleger verkauft und die Verleger haben natürlich auch dann gewusst, was geht, was wird gekauft und deswegen kam eben die Anregung vom Simrock an den Dvořák, komponier doch slawische Tänze, das kam ihm entgegen, weil er ja Tscheche gewesen ist und die in Parallelität zu diesen ungarischen Tänzen, allein der Titel ungarische Tänze, slawische Tänze hat dann viele Käufer schon bewogen, da auch zuzugreifen und so hat der ist auch aus dieser Situation, dass der Brahms den Dvořák gefördert hat, indem dieses Stipendium bekommen hat über 3 Jahre, hat sich da auch eine Freundschaft entwickelt zwischen diesen beiden Komponisten. Und der Dvořák hat sich dann auch noch bedankt, indem er die letzten 5 ungarischen Tänze instrumentiert hat. Also da sieht man wieder, wie eng die Komponisten auch damals im 19. Jahrhundert schon miteinander verzahnt gewesen sind. Vielleicht, ich erwähne noch ganz kurz, weil ich das auch nachgelesen habe, der junge Dvořák, der hat sich als Bratscher sein Geld verdient in einem Orchester, das Karl Komczak dirigiert hat in diversen Gasthäusern. Das war also so ein Orchester, so ähnlich wie Johann Strauss auch seine Orchester draußen in Hietzing gehalten hat. Und Karl Komczak war ein Johann Strauss-Zeitgenosse, Komponist von den berühmten Bodner Madeln, ein ganz, ganz toller Walzer, der mittlerweile auch im Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker aufgeschieden ist. Das heißt, man sieht hier die Parallelitäten und die enge Verknüpfung der Musikszene, vor allem im mitteleuropäischen Raum, der damals geherrscht hat.
Ja, wir haben in unseren Vorgesprächen schon festgestellt, man kommt von einem ins andere. Wir haben von Hanslick, der Name Hanslick ist auch gefallen. Und man muss ja dazu sagen, dass Musikkritiker damals einen anderen Stellenwert hatten, als sie das heute haben, oder? Was kannst du denn über Hanslick erzählen?
Naja, Eduard Hanslick, übrigens auch im selben Jahr geboren wie Johann Strauss.
Das, ja, und auch im 4. Bezirk gewohnt.
Auch im 4. Bezirk gewohnt, wird ein bisschen älter, wird also 5 Jahre älter als Johann Strauss. Hanslick war natürlich ein durchaus auch polemischer Musikkritiker. Ich habe mir da einen Satz herausgeschrieben, der mir also doch gefallen hat, beziehungsweise der eigentlich ein Wahnsinn ist. Er hat das Tschaikowski-Klavierkonzert, Violinkonzert zum ersten Mal gehört und hat gesagt, diese Musik bringt uns zum ersten Mal auf die schauerliche Idee, ob es nicht Musikstücke geben könne, die man stinken hört. Ja, das hat also Hanslick geschrieben. Ich führe diese Polemik eigentlich darauf zurück, dass man dadurch Aufmerksamkeit erregt hat. Ja, wenn man sich heute Postings im Internet anschaut, dann schreiben die Leute auch ziemlich deftige Sachen, weil sie glauben, damit auf Aufsehen erregen zu können. Aber natürlich war Eduard Hanslick der erste Professor auf der Wiener Musikuni, der einen Lehrstuhl für Geschichte, für Musik bekommen hat. Also Musikgeschichte hat damals mit Hanslick eigentlich begonnen. Und er war eine schillernde Persönlichkeit, sodass sich sogar Richard Wagner um ihn gekümmert hat. Denn die Rolle des Beckmessers in den Meistersingern hätte ja ursprünglich Hanslick heißen sollen. Also Hans als Vorname und Lick als Nachname. Und erst nach und nach wurde daraus dann der Beckmesser. Aber natürlich hat der Wagner dem Hans Lick damit auch ein gewisses Denkmal gesetzt. Jemand, der immer alles besser weiß als die anderen. Obwohl der Hans Lick auch komponiert hat, aber er war natürlich nicht so erfolgreich wie viele seiner großen Kollegen.
Welch schöne Geschichte. Ja. Ich bin so froh, dass ich dich eingeladen habe. Wer andere hätte das nicht erzählen können. Ja, so, ich habe vorhin schon angekündigt, die vierhändige Aufnahme, da habe ich eine gefunden vom slawischen Tanz Nummer 7. Also es gibt, man muss dann unterscheiden, oder? Es gibt ja zwei verschiedene Opuszahlen, die Opus 46
also er hat und zwei, Opus 72. Er hat zwei Serien geschrieben, jedes Mal 8 Tänze.
Sind 16.
Und die einen waren von 1878 und die anderen von 1886. Bei den zweiten Tänzen muss man sagen, da wurde er auch angefeindet, weil in den ersten 8 Tänzen hat er nur tschechische Volkstänze benutzt und hat deren Schema verwendet, bis auf einen Tanz, der ein ukrainischer Tanz war, eine Dumka. Aber in den zweiten acht hat er auch Tänze aus Jugoslawien, also nicht Jugoslawien, Balkan vom Kolo genommen oder eine Polonaise zum Beispiel. Und man hat ihm dann vorgeworfen, er möchte sich bei diesen ausländischen Gegenden möchte er sich beliebt machen. Ja, da sieht man auch, wie stark das Nationale im 19. Jahrhundert eine Rolle gespielt hat. Aber sie sind genauso gern gespielt worden wie die erste Serie. Aber trotzdem, ich würde sagen, aus der ersten Serie hört man mehr als aus der zweiten Serie.
Ich habe mir gerade gedacht, ich will dich jetzt nicht aufs Glatteis führen, aber weißt du, was er dazwischen komponiert hat? Da waren ja doch einige Jahre dazwischen. Ich habe das jetzt nicht nachgelesen.
Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war das vor seiner amerikanischen Zeit, weil er ist erst 1892 nach Amerika gegangen. Und ist interessant bei ihm, dass er sein Werk war sehr unterschiedlich. Er hat also am Anfang Opern gemacht, dann hat er eine lange Reihe von Symphonien komponiert, unter anderem dann auch diese slawischen Tänze. In Amerika natürlich hat er dann diese 9. Symphonie, die also sehr amerikanischen einen sehr amerikanischen Touch hat, weil er sich auch dort mit der amerikanischen Musik beschäftigt hat. Und dann am Ende seines Lebens schreibt er zuerst diese symphonischen Dichtungen, sehr viele symphonische Dichtungen, also Art Programmmusik, die übrigens Hans Lick sehr abgelehnt hat, das wollte der gar nicht hören. Und dann ganz am Ende schreibt er erst wieder noch Opern, also Rusalka, eine seiner berühmtesten Opern und eine seiner tollsten Opern, schreibt er also 2 Jahre oder 4 Jahre vor seinem Tod. Das heißt, es gab keine kontinuierliche Entwicklung, er hat also alle Genres auch immer gemischt.
Für die vierhändige Aufnahme hätte ich mir jetzt gewünscht, dass du mit deiner Schwester Elisabeth vielleicht doch noch die slawischen Tänze mal aufnimmst. Dann hätte ich eure Aufnahme genommen oder ich lade euch das nächste Mal ein, dass ihr es live spielt. Wir hören jetzt bitte die Kontaske-Brüder, Opus 46, Nummer 7.
Thank you.
Bohuslav Martinů sagt über seinen Landsmann Antonín Dvořák: Wenn jemand ein gesundes und freudiges Verhältnis zum Leben ausdrückte, dann er. Die Musik soll immer freudig sein, auch wenn sie tragisch ist. Ein glücklicher Mensch, der ein solches Erbe hinterlässt. Stimmst du zu? War Dvořák ein glücklicher Mensch oder sind nur wir mit seiner Musik so glücklich?
Also, ob er ein glücklicher Mensch war, das kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Aber wenn man seinen Lebenslauf sieht und nachverfolgt, würde ich sagen, ja. Also seine Musik ist auf jeden Fall lebensbejahend. War allein die Tatsache, dass er doch sehr viel Tanzmusik auch verwendet hat. Wer tanzt, glaube ich, kommt besser durchs Leben, als wenn man nur geht. Und er war ein Familienmensch, er war ein Naturmensch vor allem. Er hat gerne in der Natur gelebt. Er hat auch am Schluss eine Krankheit gehabt, die man eher Platzangst benennen würde. Das heißt, er hatte also in Städten hat er sich nicht so wahnsinnig wohl gefühlt. Vielleicht ist er auch deswegen aus Amerika 1895 wieder weggegangen, weil ihm diese amerikanischen Städte zu eng gewesen sind. Und also wenn man das so alles zusammen sieht, würde man denken, dass er, glaube ich, ein sehr zufriedenes und glückliches Leben geführt hat, ja.
Also eine Aufnahme von dir darf jetzt natürlich auch nicht fehlen. Eine Aufnahme mit den niederösterreichischen Tonkünstlern habe ich ausgewählt, und zwar Oper 46 Nummer 8. Und das ist jetzt ein aufregender Tanz, weil er aufgrund des Tempos einfach sehr flott ist, aber auch weil Dur und Moll stark wechselt und Taktwechseln drinnen sind.
Ja, das ist ein Furiant, dieser Achter, der nicht nur zwischen Dur und Moll wechselt, sondern auch zwischen einem Zweiviertel und Dreiviertel, das heißt eigentlich im Dreiviertel, und dann duolische Figuren drinnen hat. Und dadurch ist er auch sehr abwechslungsreich zu hören.
Na, hören wir mal rein.
Bisschen langsam.
Ist es dir zu lang? Würdest du es heute schneller dirigieren? Ja, ist auch Tagesverfassung, oder?
Nein, es hat auch mit dem Lebensalter zu tun. Also,
du bist schneller, je älter du bist?
Nicht
immer. So alt
immer.
Ist ja die Aufnahme gar nicht.
Nicht immer, sagen wir es so. Erstens mal mag ich meine eigenen Aufnahmen eher selten hören.
Das hättest du mal vorher sagen müssen.
Nein, ich stehe dazu. Dann muss man dazu sagen, das stammt aus einer Serie für die Neujahrskonzerte, die ich ja seit vielen Jahren betreue. Und ist also eine Live-Aufnahme und kein Mitschnitt, also keine Studioproduktion. Und wenn ich es jetzt so anhöre, würde ich so zwei Metronomzahlen, würde ich es etwas flüssiger nehmen. Ich weiß auch nicht, wo das dann genau aufgenommen worden ist. Aber die Probenzeiten sind immer sehr kurz und man muss da ein bisschen auf Nummer sicher gehen, sagen wir es mal so. Aber kleines Tempo wäre schon möglich gewesen.
Ja, du sagst, die Live-Aufnahmen sind dir lieber, also
oder? An sich ja. Ich gehe nicht so gerne ins Studio, weil man dann wie soll ich sagen, man wird dann manchmal zu vorsichtig. Da gibt's ja auch einen Zeitrahmen, wo man sagt, in diesen Zeitrahmen muss ich das unterbringen. Und dann klappt es nicht, dann sagt der Aufnahmeleiter, nein, da war wieder ein kleiner Fisch drinnen, müssen wir nochmal wiederholen. Und der Übergang, nein, das war auch noch nicht so da. Und da wird dann so viel herumgefummelt, möchte ich fast sagen, dass dann eine einheitliche Aufnahme nicht unbedingt entsteht. Ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen Jahren für die Josef und Johann Strauss Gesamtaufnahme bei Naxos habe ich in Bratislava produziert. Das lief so ab, dass ich am Freitag nach Bratislava am Vormittag gefahren bin und am Sonntag nach Haus gefahren bin. Und wir haben eine ganze CD also wirklich 14 Stücken aufgenommen. Und das ging aber so weit, dass ich gesagt habe, also wir spielen jetzt diesen Walzer, und dann griffen die Musiker in ihre Tasche und haben diese Noten aufgelegt und haben keine Ahnung gehabt, was da eigentlich das ganze Stück ist. Und wir haben das in ganz kleinen Abschnitten aufgenommen. Also Einleitung und dann die ersten 16 Takte vom Walzer 1 mit Anschluss und dann den 3-4 Mal gespielt und dann den zweiten Teil. Und in der ersten Pause bei der ersten Probe, bin ich zum Aufnahmeleiter gegangen. Es war ein Deutscher, und habe gesagt, wieso ist das Orchester so muffig? Wieso sind die die sind so träge? Sagt er, ja, du bist zu genau. Sage ich, was heißt, ich bist zu genau? Sage ich, ich kann auch nur das sein. Ich kann nur so arbeiten, damit es wirklich passt. Ja, aber die Musiker bekommen nach aufgenommener Minute bezahlt. Das heißt, wenn du an 3 Stunden 10 Minuten aufnimmst, kriegen sie weniger gezahlt, als wenn du 15 Minuten aufnimmst. Das heißt, wenn du schlampiger bist, kriegen die mehr gezahlt. Und dann habe ich den Trick gemacht. Bei der Aufnahme ist es ja so, da ist immer ein Rotlicht an. Wenn das Rotlicht an ist, wissen die Musiker, jetzt wird mitgeschnitten. Und natürlich probiert man auch vorher. Und solange das Rotlicht nicht an ist, ja, da wird also ganz behäbig gespielt. Und das habe ich dann mir ausgenutzt und habe gesagt, Rotlicht, zack, plötzlich sind sie alle da gesessen und haben sofort, weil sie gehofft haben, wir kriegen das jetzt schneller hinein. Also deswegen bin ich nicht so ein begeisterter Studioaufnehmer, obwohl es manchmal auch dann ganz tolle Sachen gibt. Und überraschenderweise sind diese Walzer, die ich damals aufgenommen habe, wenn man sie im Stück spielt, fällt es einem nicht auf, dass hier Stückwerk ist.
Wenn man es nicht weiß, dass da herumgefummelt
wenn
worden ist.
Wenn man es nicht weiß, bis auf die Tatsache, dass auf einer Platte ein Abschnitt, es wird ja oft 16 Takte werden wiederholt und die anderen 16 wieder wiederholt. Bei einer Aufnahme ist es passiert, dass ein Teil dreimal drauf war. Das ist ein echter Schnittfehler. Ich hoffe, das passiert ja bei deinem Podcast nicht.
Das hoffe ich auch, dass das nicht passiert. Aber du könntest deine Verträge in Zukunft so verhandeln, dass du sagst, je genauer du bist, desto mehr kriegst du gezahlt.
Ja, ich habe eine Pauschale. Ich habe eine Pauschale für die 3 Tage gehabt. Also Für mich war das, ich musste auf jeden Fall da 3 Tage bleiben.
Aber das, was du sagst, das deckt sich auch mit dem, das hat ein anderer Gast einmal gesagt, Christopher Hinterhuber, der Pianist, hat gesagt, er mag auch lieber Live-Aufnahmen, weil bei Live-Aufnahmen denkt man nach vor, wie geht's weiter, und bei Studioaufnahmen denkt man zurück, ja, das war schlecht, das müssen wir noch einmal machen und so. Und das ist eine ganz andere Energie, so wie du es jetzt geschildert hast.
Ja, also ich finde das auch. Es kommt immer weniger zu Studioaufnahmen. Oft wird es so gemacht, dass man, weil ja Konzerte oft 2-3 Mal gespielt werden, wird also immer mitgeschnitten. Und dann gibt's eventuell am Tag danach noch, sagt der Aufnahmeleiter, hier brauche ich noch diesen Cut und diesen Cut. Es gibt so eine Art Nachaufnahme. Heutzutage bei dem digitalen Schnitten ist es ja wirklich so, dass man es eigentlich nicht mehr merken kann. Man kann ja selbst die Tonhöhe verändern und die Geschwindigkeit des Stückes gleich lassen. Das sind also Errungenschaften, die frühere Dirigenten nicht gehabt haben. Bei Karajan höre ich sehr, sehr oft, wo der Schnitt gewesen ist. Ja.
Also was nehmen wir mit? Brahms und Dvorak waren befreundet, haben sich gegenseitig sehr geschätzt. Und Brahms sagt über Dvorak, ein sehr schönes Zitat habe ich noch gefunden, der Kerl hat mehr Ideen als wir alle. Aus seinen Abfällen könnte sich jeder anderer die Hauptthemen zusammenklauben.
So ist es, ja. Ich habe da auch noch ein Zitat dazu, das nicht mit Dvorak ist, aber der Brahms, dem hat man ja sehr viele Orden umgehängt. Und der hat gesagt, also ehrlich gesagt, ist es mir lieber, mir fällt eine schöne Melodie ein, als dass ich einen Orden bekomme.
Sehr ehrenvoll. Ja, gehen wir mal zu den anderen zwei Komponisten, wo ich noch einen Zusammenhang gefunden habe. In der Paulanergasse Nummer 12, gleich hier ums Eck, da gibt es eine Tafel, auf der steht: In diesem Hause lebte und wirkte von 1912 bis 1923 der weltberühmte Komponist Emmerich Kallmann. Hier entstanden seine bekanntesten Operetten Ein Herbstmanöver, Tschardaschfürstin und der Zigeunerprimusch. Wenn Sie dorthin gehen zur Paulanergasse Nummer 12, die Tafel ist so hoch, dass man sie kaum sieht. Also die ist ganz oben an die Hauswand montiert und schon so alt und vergilbt, dass ich also jetzt froh bin, dass ich gefunden habe, was da draufsteht, sonst könnte man es gar nicht mehr lesen. Und 1899, im Sterbejahr von Johann Strauss Sohn, wurde die damalige Igelgasse, auch im 4. Bezirk, in die Johann-Strauss-Gasse umgenannt. Die Inschrift auf dem Haus Nummer 4 lautet: An dieser Stelle stand das Haus, in dem der Walzerkönig Johann Strauss Sohn von 1878 an lebte und wirkte. Er verstarb hier am 3. Juni 1899. Wir haben also den weltberühmten Kallmann und den Walzerkönig Strauss. Wie unterscheiden sich die beiden jetzt musikalisch?
Also, das ist relativ leicht zu erklären und liegt vor allem daran, dass sie fast 60 Jahre auseinander liegen von der Geburt her. Strauss war nicht unbedingt am Anfang ein Operettenkomponist. Strauss war ein Unterhaltungsmusiker, muss man sagen. Er hat also eigentlich ausschließlich Tanzmusik komponiert. Es gibt drei Arten von Polkas, es gibt Märsche und es gibt Walzer und es gibt noch Polonaisen, aber das war es dann auch schon. Und erst durch Jacques Offenbach ist Strauss eigentlich fast gezwungen worden, auch auf das Genre der Operette umzusteigen. Und er hatte am Anfang auch Probleme mit diesem Genre, weil er einfach unerfahren gewesen ist. Bei der Fledermaus fragt man sich, ob ja wirklich alles von Strauss ist. Der hatte einen sehr guten Genet, war ein sehr guter Textdichter, und der war aber auch Komponist und hat den Strauss sicherlich gut beraten und war aber so bescheiden, um sich zurückzuziehen und zu sagen, das ist alles vom Strauss. Und Kallmann ist natürlich kommt aus einer anderen, völlig anderen Zeit. Er ist erst 1882 geboren und studiert in Budapest mit Béla Bartók, muss man sich vorstellen. Also das sind Zeitgenossen, ja. Nur beide gehen dann in eine verschiedene Richtung. Und die Operette war damals schon etabliert, als Kallmann Operette zu schreiben begonnen hat. Er war der große Gegenspieler von Franz Lehár. Lehár war 12 Jahre älter, hatte etwas früher Erfolge mit der Lustigen Witwe zum Beispiel 1905. Und die Operette hatte sich weiterentwickelt. Das lag an den Libretti und das lag aber auch an der Art der Komposition. Und wenn man sich die zwei Stücke, über die wir heute sprechen wollen, also die Operette Karneval in Rom von Johann Strauss, also nicht unbedingt Kleine Fledermaus, aber er hat ja viele geschrieben, die nicht so berühmt waren. Also nehmen wir mal den Karneval in Rom und die Tschardaschfürstin. Die Tschardaschfürstin ist der beste Wurf von Kallmann. Kallmann hat bei der Tschardaschfürstin schon Effekte oder sagen wir mal Tricks ausprobiert, die heutzutage in Musicals benutzt werden. Im Musical gehen sie meistens mit zwei, drei Ohrwürmern raus, die man dann 5 Tage lang nicht los wird. Das ist manchmal sehr schrecklich. Und bei Kallmann ist es ähnlich. Er hat also auch Musiken immer auch innerhalb der Operette wiederverwendet, zum Beispiel in den Finale oder auch im dritten Akt. Da gibt es sogar den offiziellen Titel Reminiszenz, steht da immer drüber. Also etwas, was wir schon gehört haben. Aber das hat sich festgesetzt in den Ohren des Publikums. Und dadurch sind seine Operetten sehr publikumswirksam und haben oft sehr, sehr gute Libretti. Während Johann Strauss Zeit seines Lebens, wenn man von der Fledermaus mal absieht, darunter gelitten hat, dass er sehr schwache Libretti genommen hat, die das Publikum wenig interessiert hat. Karneval in Rom spielt der erste Teil in Tirol, die anderen zwei Akte in Rom. Ja, also jetzt fragt man sich, was hat Tirol mit Rom zu tun? Das war natürlich schon auch ein kleiner Trick, weil man konnte dann Tiroler oder Volksmusik aus Österreich nehmen und man konnte sie gegenüberstellen mit Musiken, die mehr in Rom gespielt worden sind. Das war also schon auch ein kleiner Trick, aber wenn man sich das, ich will das Libretto Ihnen ersparen, es ist fürchterlich, aber sich das anschaut, es ist dann verwunderlich, wie er da noch so viel Musik herausgeholt hat. Was ganz interessant ist, dass Johann Strauss hat zum Beispiel dann in späterer Zeit das Angebot bekommen, den Bettelstudenten zu komponieren. Man hat ihm also das Libretto angeboten und Johann Strauss hat es nicht für interessant genug empfunden. Und Karl Milliger, auch dieselbe Zeit wie Johann Strauss, Karl Milliger hat zugegriffen und hat ein Weltoperette daraus gemacht. Also eine meiner Lieblingsoperetten überhaupt. Und beide dieser Komponisten füllen das 19. Jahrhundert voll aus. Milliger sogar bis zur letzten Sekunde. Er stirbt am 31. Dezember 1899. Also er ist wirklich einer aus dieser Zeit. Und diese Zeit der Operette nennt man auch die goldene Zeit der Operette, während Lehár und Kallmann, die zwei Hauptvertreter der silbernen Operette, eben. Das soll aber nicht bedeuten, dass das jetzt schlechter ist, weil Gold wertvoller ist als Silber. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass Lehár einen berühmten Walzer schreibt, Gold und Silber. Ja? Aber die silberne Operette ist einfach war eine Art Neuentwicklung. Es war revuehafter, es war mit Ballett angereichert. Was es bei Johann Strauss zum Beispiel nicht gibt, sind Nachtänze. Also Nachtänze sind Musiken, die, wenn man zuerst zwei Strophen des Liedes gesungen hat, dann kam einem nochmal die Wiederholung des Themas und dann haben die zwei Paare getanzt oder ein Paar getanzt. Und allein diese Wiederholung des dritten Teils, ja, hat dann dazu geführt, aha, schon wieder hat sich das eingeprägt ins Ohr. Das gibt's bei Johann Strauss. Es gibt keinen Nachtanz bei Johann Strauss. Das sind Tänze, die er umgesetzt hat und interessanterweise, er war ja auch ein sehr guter Geschäftsmann, aus allen seinen Operetten zieht er immer 5 Stücke als sogenannte, ich sage jetzt einmal, Singles heraus. Das heißt, man hört dann oft Rosen aus dem Süden. Ja? Dabei ist das aus einer Operette herausgenommen, ein Einzelstück, weil er ja zuerst viele Einzelstücke komponiert hat. Also er nützt seine Kompositionstätigkeit in den Operetten auch dazu aus, wieder Geld zu verdienen, weil diese Stücke natürlich auch wieder einzeln verlegt worden sind. Mhm. Aber der Stil eines Kallmanns und eines Strauss ist wirklich nicht vergleichbar. Aber wenn man Fledermaus und Schadersfürstin vergleicht, unterhaltsam sind sie beide.
Mhm. Sagt die Begrifflichkeit goldene und silberne Operetten-Ära, haben die das damals auch schon so verwendet oder kam das erst später?
Weiß ich nicht. Es ist so ein bisschen eine Einteilung und es gibt ja sogar noch dann die blecherne Ära der Operette.
Da sind wir dann aber schon im Musical, oder?
Nein, das ist die Fortsetzung, aber für mich ist das Musical eigentlich nicht die Fortsetzung der Operette. Das merke ich immer dann, wenn Musical-Sänger versuchen, Operette zu singen.
Oder umgekehrt.
Das ist einfach eine andere Art der Ausbildung, eine andere Art des Singens und vor allem des Mikrofonierens im Musical entsteht ein ganz anderer Klangsound. Das heißt, man geht ins Theater und klingt genauso, als wenn man sich zu Hause die CD anhört. Bei der Operette und bei der Oper ist das ganz anders. Da geht man ins Theater und denkt sich, wieso ist das Orchester so laut heute? Ich höre den Sänger gar nicht. Ja? Und ich versuche immer, wenn ich da mit Publikum ins Gespräch komme, zu sagen, dass die Hörgewohnheiten im Theater einfach andere sind. Und man braucht einen sehr klugen Regisseur, damit man, und ich mische mich da auch als Dirigent da auch meistens ein bei einer Neuproduktion, und zu sagen, ich möchte auch die Balance zwischen der Bühne und dem Orchester muss gut abgestimmt sein. Ja? Da ist man als Dirigent gefordert, aber auch als Regisseur. Ich kann nicht einen Sänger an die Rampe stellen und den anderen 5 Meter dahinter. Der ist leiser, als der da vorne steht. Das ist ganz automatisch. Wenn er ein Mikroport hat, dann schiebt der Toningenieur das auf die gleiche Ebene. Das heißt, in der heutigen Zeit, dass die Operette sehr oft auch schon mit Mikroports und mit Übertragung gemacht wird, finde ich nicht so gut. Bin kein Freund davon, ja. Und das unterscheidet aber das Musical. Das Musical ist da viel mehr auf der elektronischen Seite.
Ich wollte ja ursprünglich das Vorspiel zur Csárdásfürstin jetzt einspielen. Vorspiel deshalb, weil es in Wahrheit keine Ouvertüre ist. Ja? Vom Karneval in Rom haben wir dann die Ouvertüre, habe ich dann für später vorbereitet. Ich habe jetzt stattdessen genommen das Lied Heia in den Bergen. Und das Interessante ist, dass beim Vorspiel von der Csárdásfürstin eigentlich das gleiche, der gleiche Beginn ist wie bei der Arie, die nachher kommt, Heia in den Bergen.
So ist es. Eigentlich ist das Vorspiel die Instrumentalfassung von dem Lied, genau, was gleich im Anschluss daran kommt. Auch schon wieder vielleicht ein Trick, dass er sagt, das ist ein wahnsinnig gutes Thema, es ist eine gute Musik und die bringe ich gleich zweimal, damit die Leute es auch wirklich verinnerlichen. Was hat Richard Wagner gemacht? Er hat Leitmotive geschaffen. Und die Leute haben auch dann während dem, wenn man gut aufgepasst hat, immer wieder gehört, ah, da ist schon wieder das Siegfeld, ah, das ist das. Das heißt, ich möchte nicht Kallmann mit Wagner vergleichen, Gott behüte.
Dankeschön.
Aber der Effekt ist ein ähnlicher. Und Kallmann, ich kenne keine Operette von Kallmann, wo er eine echte Ouvertüre schreibt, während Johann Strauss wirklich Ouvertüren geschrieben hat, und zwar sogenannte Potpourri-Ouvertüren, wo man viele Themen, die er dann in der Operette verwendet hat, bereits in der Ouvertüre gehört hat. Auch die Fledermaus-Ouvertüre ist eine Potpourri-Ouvertüre. Karneval in Rom ganz besonders, wo man wirklich, ich möchte sagen, best of kommt in der Ouvertüre schon vor. Mhm.
Also ich habe jetzt eine relativ aktuelle Aufnahme gefunden, und zwar vom Sommernachtskonzert 2024 der Wiener Philharmoniker mit Andres Nelson und Lise Davidson. Und wir hören uns kurz den Anfang an, Heia in den Bergen.
Ist mir auch zu langsam. Und zwar viel zu langsam.
Ja, mir auch. Aber das war auch eine besondere Situation natürlich. Das Sommernachtskonzert, es ist im Freien auch verstärkt natürlich. Riesiges
Publikum. Das hat mit dem Tempo eigentlich nichts zu tun. Ich kenne die Sängerin. Wer war die Sängerin?
Lise Davidson.
Ja. Ich weiß nicht, wie oft sie diese Nummer schon gesungen hat. Ja. Möglicherweise, ich glaube auch, der Nelson hat mit Operette relativ wenig Erfahrung und Sie vielleicht auch.
Und das ist das Ergebnis.
Sie haben das dann zelebriert. Es gibt ja einen sehr schnellen Teil, den du jetzt abgeschnitten hast,
genau.
Der dann also wirklich nochmal richtig Tempo macht. Mhm. Aber es ist eher zum,
ja. Gut, reden wir nicht über diese Aufnahme, sondern reden wir darüber, dass du vorhin gesagt hast, das Libretto möchtest du uns ersparen vom Karneval in Rom. Und ich habe heuer in Bad Ischl die Blaue Masur gesehen und von Leha, und also das war auch, also der Inhalt so schlecht, dass ich mir gedacht habe, das ist der Grund, dass gewisse Operetten einfach nicht aufgeführt werden. Obwohl die Musik so gut ist, weil die Musik von der Blauen Masur war wirklich gut, und auch die Musik vom Karneval im Rom ist großartig. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass diese Stücke nicht gespielt werden, weil das Libretto so schlecht ist, warum finden die nicht ins Konzertprogramm, diese Stücke?
Manche finden ja ins Konzertprogramm.
Ja, aber wenig,
also meine,
ne?
In meinen Neujahrskonzerten kommt der Karneval in Rom durchaus vor, und da kommen auch Operettenouvertüren vor. Und ich spiele, jetzt mache ich Reklame für meine nächste Neujahrsserie, spielen wir im zweiten Teil zum Beispiel zwei Operettenarien, die beide denselben Titel haben, Ich liebe dich. Die eine ist von Franz Leha und die andere ist von Nico Dostal. Nico Dostal, ein Vertreter der Blechernen Operette, und Franz Lecher, Silberne Operette. Und es ist sehr schön, diese beiden Komponisten zu vergleichen. Es gibt es ja, aber natürlich die Konzerte, wo Teile aus Operetten gespielt werden, sind einfach sehr, sehr selten. Und aber man muss ein bisschen, man kann ein bisschen schürfen und findet immer wieder
Schätze,
die man da rausziehen kann, ja.
Dann hören wir doch in den Schluss von deiner Aufnahme. Ich hoffe, sie gefällt dir.
Diese Aufnahme, die gefällt mir, die fehlt mir sehr gut. Und ich kann nur sagen, sie ist mit dem Wiener Johann Strauss Orchester, das ich seit vielen, vielen Jahren dirigiere und wo ich auch ein bisschen stolz bin, dass ich einen gewissen Stil dieses Orchesters mitgeformt habe. Und das ist eine Live-Aufnahme aus dem Musikverein und ich stehe da voll und ganz dazu.
Dann bitte. Ja, ich habe diesen Ausschnitt genommen, weil der Schluss, wie du vorhin gesagt hast, es sind so viele kleine Stücke hineingesetzt worden. Das ist von der Schnellpolka vom Donaustrande.
So ist es.
Und das war die Lieblingsschnellpolka meines Vaters. Und das liegt für die Klarinette besonders unangenehm. Weiß ich noch, wenn ich selber gespielt habe im Orchester. Also 1964 hat der Dirigent Franz Marschalek in einem Interview gesagt, die Operette stirbt nicht, sie wird nur zu wenig und zu lieblos gepflegt. Ein Zitat, das heute auch noch gilt?
Also sie wird anders gepflegt, sagen wir es mal so. Es gibt mittlerweile viele Aufführungen, die versuchen, die Operette zu modernisieren oder mit gewissen Themen zu überfrachten. Ich bin ein Anhänger der Operette, die unterhält. Operette ist Unterhaltungstheater, da kann man sagen, was man will. Aber natürlich gibt es auch immer Zwischenebenen in den Operetten und die, wenn es ein geschickter Regisseur herausarbeitet, dann ist auch das Publikum befriedigt, die eben sich nicht nur unterhalten wollen, sondern vielleicht auch noch die Zwischentöne hören möchten. Und meine Erfahrung in meinen langen Jahren mit der Operette liegt daran, dass viele Regisseure es vermeiden, sentimentale, emotionale Szenen zu kreieren. Die haben immer Angst vor Kitsch. Ich finde, Kitsch ist nichts unbedingt was Negatives. Und wenn man sich identifizieren kann mit einer Figur, die auf der Bühne ist, und man vielleicht sogar eine kleine Träne vergießt, dann hat die Operette ihre Wirkung getan und dann kann sie auch erfolgreich sein. Aber das zu finden mit guten Darstellern, ist sehr, sehr schwierig, denn die Oper ist ein großes Lockmittel und die Stimmen, die fähig sind, auch in der Oper zu singen, die wandern leider dann von der Operette ab, denn die Operette ist ein sehr schweres Genre. Man muss gut aussehen, man muss tanzen können, man muss singen können und man muss gut Theater spielen können, denn mit Stehoperette ist man noch nie erfolgreich gewesen. Das heißt, so viele Kriterien kommen zusammen und oft, wenn dann Opernsänger in der Operette auftreten, sind die oft erstaunt von der Schwierigkeit dieses Genres. Und da sehe ich also leider nicht so wahnsinnig viel Licht am Ende des Tunnels. Da wird manchmal wird zu viel hineininterpretiert und es wird zu düster gemacht und es werden Dinge versucht zu reflektieren, die da gar nicht drinnen sind. Ich finde, Operette gehört ein bisschen Herzschmerz dazu. Und wenn man in der Tschardasch-Fürstin diese Liebesgeschichte zwischen dem Edwin und der Silva, die wir gerade gehört haben, da miterlebt und die Konflikte, die da gebaut worden sind und die Schwierigkeiten, die es damals in der Zeit der bürgerlichen und der höfischen Aristokratie gegeben hat. Wenn man das wirklich sich anschaut und da mitleidet mit den Figuren, dann fühle ich mich als Operettenhörer. Ich gehe ja sehr selten in Operetten, muss ich sagen, ganz ehrlich sagen. Ich dirigiere sie lieber. Aber wenn ich da fühle ich mich angesprochen. Wenn ich aber mit der Figur eigentlich nichts mehr anfangen kann, wenn das für mich jemand ist, der... Deswegen ist zum Beispiel Traviata so ein tolles Stück, weil man mit der Violetta mitleidet. Ja? Und wenn man sich dann eine Oper anschaut, wo es mit irgendwelchen Figuren ist, mit denen man nicht mitleiden oder mitfühlen kann, dann geht man ein bisschen weniger befriedigt heraus. Aber wo die Operetten landen wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es ganz tot sein wird, aber so richtig, es geht ein bisschen, habe ich das Gefühl, dem Ende entgegen mit der Operette.
Bei welcher Operette kommen dir denn die Tränen? Also vor Rührung, nicht vor Entsetzen der Inszenierung.
Ja, das war jetzt ein gutes Promo, ja. Jetzt kommt niemand davon. Aber ich kann mich schon erinnern, als ich noch in Baden im Kurorchester gegeigt habe, um meine junge Familie schon zu ernähren und mein Studium damit finanziert habe, wenn ich dann Land des Lächelns gesehen habe, ja, und der gesungen hat, also wie es da drittens aussieht, geht niemand was an. Und wenn dann hier wirklich zwei Kulturen aufeinander gekommen sind, die Wiener Kultur und die asiatische Kultur, dann gibt es schon Momente, wo man also wirklich mitleidet oder mitfühlen kann. Also das ist zum Beispiel eine Operette, die ich sehr mag, die ich auch wahnsinnig gerne dirigiere, die auch fast opernhafte Charaktere in der Musik entwickelt. Ja, ganz, ganz, ganz tolle Musik. Bei der Tschardasch-Fürstin ist es, da habe ich weniger, da, weil ich ja auch den Inhalt kenne, da habe ich weniger Tränenprobleme, sagen wir es mal so. Aber Gräfin Maritza zum Beispiel, das ist schon, wenn es dann also zu einer Aufklärung kommt und wenn sich die Konflikte lösen, da gibt es schon auch Momente, wo ich wirklich sentimental werde. Aber es hat auch mit meinem Alter schon zu tun wahrscheinlich.
Also wenn man dir gerne zuhört, du warst ja schon einmal bei mir zu Gast und zwar vor fast 4 Jahren oder vor über 4 Jahren mittlerweile in der 4. Folge haben wir über den Donauwalzer gesprochen, kann man gerne nachhören. Und damals habe ich vergessen, dir die letzte Frage zu stellen. Ich habe alles zusammengepackt, bin nach Hause gefahren und sitze im Auto und denke mir, oh Gott, ich habe die letzte Frage nicht gestellt. Aber die letzte Frage kriegt jeder gestellt, ich stelle sie dir auch gleich. Aber vorher möchte ich mich noch verabschieden, damit wir auch noch einen Applaus hier platzieren können. Und zwar möchte ich mich bedanken an die Bezirksvorstehung Wieden, an die Galerie Rauminhalt. Man kann hier übrigens alles käuflich erwerben, was man hier sieht. Und ich danke auch allen, die mitgeholfen haben, dass dieser Abend stattfinden kann. Und ich bedanke mich natürlich ganz besonders bei meinem Publikum und bei meinem Gast Alfred Esch. Meine letzte Frage, Fredi, lautet: Was können Kunst und Kultur zu einer besseren Zukunft beitragen?
Ich habe da leider eine eher negative Antwort, weil wenn Kunst und Kultur die Welt verbessern könnten, dann hätte es schon einige tausend Jahre die Gelegenheit dazu gegeben. Denn es hat immer Kultur gegeben, egal welche. Und viel genützt hat es nichts. Es hat immer wieder Kriege gegeben und schlechte Zeiten. Also ich glaube nicht, dass wir einen wahnsinnig aktiven, also wir Künstler einen wahnsinnig aktiven Beitrag leisten können. Ich habe einfach Ich habe einen so tollen Beruf, dass ich glaube, Leuten schöne Dinge vermitteln zu können, schöne Musik, schöne Emotionen vermitteln zu können. Und wenn diese Emotionen positiv wirken, dann habe ich einen gewissen positiven Einfluss. Und wenn wir es schaffen würden, eine kritische Masse zu erreichen von Leuten, die positiv eingestellt sind, dann würden auch die Probleme auf dieser Welt zu Ende gehen. Aber ich glaube, diese Kraft gibt es nicht. Es bleibt auf einen Moment oder auf eine kurze Zeit beschränkt und dann sind wir wieder leider mit der Realität konfrontiert. Aber trotzdem werde ich nicht müde werden, Musik fürs Publikum zu spielen, aber auch für mich. Weil ich manchmal stehe ich am Musikverein am Podium und sage mir, dafür kriegst du noch bezahlt. Also ich bin ein sehr glücklicher Mensch.